werden. Also wir werden uns am leeren Beutel treffen mit den Leuten, dann kurz über die Gründung der Altstadtfreunde sprechen und dann habe ich noch
mal kurz... Darf ich noch mal eins vorausschicken? Sie werden sich treffen mit einem Gremium. Wie setzt sich das zusammen, diese Gäste, die Sie jetzt führen wollen?
Im Zuge des Herbstsymposiums. Also es kann kommen, wer mag, und einige Mitglieder der Altstadtfreunde werden dabei sein. Aber ja. Wer genau, da kann jeder...
Jeder mag aus Regensburg sozusagen ja. mitteilen. Und das ist eine einmalige Führung oder soll ich wiederholen?
Der Herr Morsbach hat gemeint, man könnte die dann öfters machen, weil ja die Regensburger immer interessiert sind an solchen Sachen. Ja. Und zum anderen eben auch zum Beispiel für die Universität. Also dass man für die niederen Semester oder für die Geisteswissenschaftler oder so... Oder für wen auch immer diese Führung ab und zu einfach.
Also die Regensburger Bürger sind wirklich sehr interessiert.
Eben.
Studenten sind denkbar faulsten Hunde, was die Kultur angeht.
Aber es ist ja so, dass ja die Frau...
Kneipenkultur. Ja, die Kneipenkultur ist interessant.
Ja, da kann man eine Führung machen. Ja. Nein.
Aber jetzt gibt es ja den neuen Studiengang an der FH, Denkmalpflege,
genau.
Oder? Und der Herr Morsbach, der macht ja da auch so eine Baubeschreibung, ein Seminar und vielleicht für die Leute oder so. Also die werden dann schon wohl interessiert
also
sein.
Ich möchte jetzt aber auch kein Wermut oder Wasser in den Wein gießen. Ich wollte jetzt noch mal wissen, für welchen Kreis Sie jetzt genau da jetzt Ihre Führung machen. Aber bitte, ich will Sie nicht nochmal unterbrechen.
Also es sind jetzt eigentlich zwei Aspekte. Zum einen jetzt erstmal fürs Herbstsymposium. Einfach zu den Bauten, also einfach vor Ort die Leute führen. Und zum anderen sammeln wir natürlich auch für die Chronik der Altstadtfreunde, die in vier Jahren zum 50 Jahre sind es dann, oder?
40 dachte ich.
Nee, 45.
Ja, 45.
Nee, 45 ist 2011.
Dann sind 50 Jahre, das stimmt schon, 50 Jahre.
Und für die Chronik dann einfach.
Ja. Genau. 50 Jahre, das wäre aber 16. Nee, das wäre nur 6, dann ist ja schon vorbei.
2016.
Doch, 16 ist...
Genau, aber 2011 sind 45 Jahre und 2016 dann 50.
Ja, 65 Jahre, richtig.
Da wollten wir jetzt einfach auch in dem Zuge schon Informationen sammeln.
Sind Sie was?
Nee, ich gucke nur, ob es richtig arbeitet.
Achso, ist das...
Ich habe an der Seite geguckt,
Sie nehmen auf, ja.
Für uns, also...
Ja, gut. Und nun...
Und wir haben jetzt, wir haben immer zu den einzelnen Objekten eben die Vorgänge, wie sie gerettet wurden und dann einen kurzen geschichtlichen Teil dazu. Und ich glaube, du hast bei ein oder zwei Sachen noch eine Frage.
Ja, also erst noch mal ganz kurz, wer war noch mal die Lotte Stehr und wer war noch mal der Dr. Hans Krämer?
Das weiß Dr. ich. Hans Krämer heißt der, ja.
Ach, mit
Doppel-M.
Mit zwei M.
Okay.
Die zwei weiß ich gerade.
Das ist, der hat bei uns einen Schatzmeister gemacht, zeitweise. Der ist ein Wirtschaftsprüfer.
Ah,
und Steuerberater.
Ja gut, muss man nicht sagen, aber hätte mich interessiert. Und die Lotte Stehr, wer war jetzt das nochmal?
Die Frau Stehr war die Chefsekretärin von der Industrie- und Handelskammer.
Ah,
also zur Industrie- und Handelskammer eine wichtige Schlüsselfigur. Abgesehen davon, dass sie eine prachtvolle Frau ist. Die ist aber auch so alt schon wie ich.
Genau, Ihre Sachen haben wir jetzt durchgearbeitet. Mhm. Also ein Punkt vielleicht nochmal, der ziemlich umfangreich ist und ja, den wir bei der Führung vielleicht irgendwie knapp und kompakt erläutern sollten, wären einfach die Verkehrsplanung.
Mhm.
Das ist einfach so ein Riesenfeld. Ich weiß nicht, was würden Sie sagen, wie man das einfach den Leuten, weil man kann ihnen dazu ja auch während der Führung jetzt nicht viel zeigen, wie man das einfach ansprechen kann und einfach kurz und knapp erläutern.
Tja, das ist schwierig. Ich will es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriege. Sie müssen sich vorstellen, dass die Stadt Regensburg im Grunde genommen einen großzügigen Verkehr für die Altstadt vorgesehen hat sowohl durch die Altstadt als vor allen Dingen auch ein, sie hatten natürlich einen Ring vorgesehen, aber wie gesagt, teilweise in Dimensionen, die wir für schädlich gehalten haben. Also die Martin-Luther-Straße mit ihrem sechsspurigen Ausbau ist dafür immer ein Paradebeispiel. Man muss sich also dazu die Einschlaufung auf die Brücke noch davor stellen, die ja auch Raum in Anspruch nimmt, und zwar nicht zu knapp. So, und was nun wirklich geplant war, wenn Sie heute über diese Brücke gehen,
genau, was ist denn heute auch wirklich?
Dann sehen Sie da Bürgersteige, die sind von der Wand bis hierher.
Mhm. Bei der Eisernen
Bei der Eisernen Brücke. Das heißt mit anderen Worten, die Brücke ist so gebaut worden, wie sie damals vorgesehen war für eine sechsspurige Bahn, für eine sechsspurige Straße. Daran können Sie das heute noch sehen. Mhm. Also die Brücke ist nicht neu geplant worden, sondern es ist die alte Planung, nur dass man eben diese zusätzlichen zwei Fahrbahnen, also links und rechts hier eine, dass man die zum Bürgersteig gemacht hat. Und vor allen Dingen, und das haben die Herren Stadtbauräte natürlich im Hinterkopf, zur gegebenen Zeit die Bürgersteige wegreißt und da Bahnen, entsprechende Bahnen hinbaut, also Straßen hinbaut. Also man darf die Stadt nie allein lassen. Man muss die Stadt immer an der Hand nehmen. Sonst wird da irgendein Unfug gemacht, da kommt eben einfach irgendeiner. In dem Fall war es der Tiefbauchef der Stadtbeamtes, der unser erklärter Feind war.
Der Schliens.
Wie hieß der?
Schliens.
Na, Schliens war ja der Oberstadtbaudirektor. Aber der deckte den natürlich. Wenn ich den Namen höre, weiß ich sofort wieder. Aber ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf und ich habe gerade mein Referat über die Straßenführung, über die Verkehrsplanung nochmal durchgelesen. Und da hat, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, ich nehme an, dass das der Herr König war, da sind Anstriche gemacht worden, die stammen nicht von mir, die müssen von ihm stammen.
Nee, der hat aber die Sachen noch gar nicht.
Ja, ja, das waren ja Ihre, das waren
oder Ihre. Waren das Ihre Anstriche?
Nee, wir haben nur
die
kopiert.
Waren schon drin?
Waren die drin? Hab ich das vielleicht mal oder jemand anderer mal angestrichen?
Also
das sind schon die wesentlichen Punkte, nicht?
Hier noch den Schmied haben wir noch. Oberbaurat Schmied. Steinbauer.
Steinbauer war ein hervorragender Mann. Das war der Stellvertreter vom Schliens. Und der hat mit uns zusammengearbeitet. Das war ein sehr guter Mann. Mit T fängt der an, der Tiefbauer.
Ich habe hier nur den Dr. Brennauer von der Handelskammer.
Ja, das ist der von der Handelskammer. Dessen Sekretärin war die Lotte Sterr.
Von Bohr.
Den kenne ich, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Neff.
Und Neff war der Chef der Einzelhandelskammer, ja.
Jetzt wird's eng.
Aber man hat ja an verschiedenen Stellen angefangen, oder? Adolf-Schmetzer-Straße, in der Dr. Martin-Luther-Straße und die Eiserne Brücke. Da hat man ja schon angefangen, das.
Ja, aber die hatten natürlich das im Griff und sollte. Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, war schon wie viel. Also weggerissen, ob schon was weggerissen war. Die Eiserne Brücke war noch nicht in Angriff genommen. Das ist erst später gemacht worden. Denn die Eiserne Brücke ist ja, wie gesagt, auf unser Konzept hin eben schmalspurig oder nur zweispurig gebaut worden.
Ja. Wo hätte denn diese Bayerwaldbrücke jetzt hinkommen sollen? Genau.
Ja, die Bayerwaldbrücke.
Das ist das hier. Standort jetzige Hengstenbergbrücke.
Ja, das ist ja, das ist die Steinerne Brücke.
Die Eisen.
Haben wir die Bayerwaldbrücke genannt? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Doch, steht hier. Bayerwaldbrücke vierspurig, eine Planung der 50er Jahre, die 1963 die Zustimmung des Stadtrates erhielt. Standort, jetzige Hengstenbergbrücke.
Das ist die dann.
Dann ist das die Eiserne Brücke.
Ja. Okay. Es bleibt ja auch sonst keine weiter. Die Namen sind ja alle vergeben. Eiserner Steg.
Also die ganzen Verkehrsplanungen, die haben 1963 mit dem Straßenverkehrsplan soweit angefangen. Also die
Diskussion. Nein, von unser. Nein. Diese Straßenverkehrsplanung ist eigentlich erst ins Gespräch gekommen. Das andere waren Einzelplanungen, wie zum Beispiel der Abriss dieses Hauses, der uns sozusagen auf den Plan gerufen hat.
Am Zierdolzplatz.
Das am Zierdolzplatz. Und das war eine Einzelaktion, die geplant im Zusammenhang mit einer Straßenführung Nord-Süd. Gut. Aber ansonsten haben wir von einer insgesamt Straßenplanung zu der Zeit nichts gewusst. Mhm. Wir mussten ja uns, das muss man auch dazu wissen, das sehen Sie auch aus dem Bericht, aus dem ersten Jahresbericht, den Sie ja vorliegen haben. Daraus sehen Sie ja, dass ich mich, an wen ich mich alles wende und bei wem ich mich bedanke. Wir mussten ja erstmal darum ringen, dass wir gehört werden, dass wir als Gesprächspartner wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Das war ja eine unendlich schwierige Aufgabe, das kann man sich nicht vorstellen. Die Leute, die meisten Stadträte und so weiter, die waren ja gegen uns. Und das Stadtbeamt sowieso. Also da sind ja Vorgänge, wie soll ich das sagen, da musste der Boden bereitet werden für die ganze Geschichte. Und aus diesem Bericht geht auch hervor, dass wir das alles nur geschafft haben, durch die Zuwendung, die uns der Oberbürgermeister Schlichtinger entgegengebracht hat. Mhm. Nicht? Der war der Mann, der dann gesagt hat, hier, die Altstadtfreunde, die müssen mitfragen. Die sollen nicht entscheiden, aber ihr Votum möchten wir haben. Und dem kann man also eigentlich gar nicht genug danken, weil er uns die Chance gegeben hat, mitzureden. Mhm. Nicht? Ihr müsst euch vorstellen, wenn so ein Stadtbauamt, so ein Oberstadtbaudirektor, der sagt, was wollen die? Ich habe keine Lust, mich mit den Leuten zu unterhalten. Federstrich, erledigt der Fall. Der hört nie wieder auf uns. Mhm. Der macht seine Geschichten, lässt rauslassen, braucht er nichts. Die Stadträte sind unbeleckt, die haben keine Ahnung von Architektur, weder vom Hochbau noch vom Tiefbau. Und da wird dann eben einfach gesagt, so wird es gemacht. Kostet, haben wir das Geld, abgehakt, wird gemacht. Nicht so ist das, so geht das ja. Und wir haben sozusagen diese eingefahrene Ordnung, die haben wir durch diese Bürgerinitiative, das darf man ruhig immer wieder sagen, diese Bürgerinitiative haben wir die gestört und haben uns eingemischt. Mhm. Und dieses sich einmischen, das ist das Entscheidende. Oder zunächst mal überhaupt das Entscheidende. Und dann kommt die einzelne Aufgabe. Und wir haben es uns in der ersten Zeit, auch das geht aus dem Bericht von 1968 hervor. Spreche ich ja die einzelnen Arbeitskreise an.
Ja.
Und wir haben das uns sehr schwer gemacht und haben diese Arbeitskreise gebildet und haben in diesen Arbeitskreisen versucht, initiativ zu werden. Also nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren möglicherweise. Und so ist es dann auch mit der Straßen, um darauf zurückzukommen, mit der Straßenverkehrsordnung ist es so, dass dieser Straßenplan lag vor und ist kommentiert worden vom Hebebrand, vom Seminar.
Mhm. Die
waren die Ersten, die ihr Kommentar abgegeben haben, beziehungsweise eine Planung gemacht haben. Und wir haben uns dieses Seminarplans angenommen und haben ihn überdacht und haben ihn wirklich Zug um Zug versucht nachzuvollziehen. Wir sind losgegangen und haben also auch Erhebungen gemacht, was kosten die Grundstücke, die erworben werden müssen. Oder also überhaupt die verschiedenen Kostenfragen sind angesprochen worden. Und wir sind zu Ergebnissen gekommen, die nach unserem Ermessen jedenfalls brauchbar waren und nicht eine Alternative zum Seminarplan. Dazu war der Seminarplan zu gut, denn der bestand ja, das muss man auch wissen, das waren ja alles hochqualifizierte Fachkräfte zusätzlich bestückt mit einer Anzahl von sehr guten Studenten, die sich der Hebebrand schon natürlich ausgewählt hatte. Und wir waren eine Gemeinschaft von in erster Linie von Hochbauarchitekten, also wenn überhaupt Architekten. Und als Sprecher war der Musikverleger Bosse. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie schwer es für mich gewesen ist, dieses Referat da zu halten vorm Stadtrat. Nicht? Also ich musste mir sozusagen, jeden Terminus musste ich mir sozusagen erstmal erkämpfen, damit ich überhaupt wusste, wovon ich rede. Das war also ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, dass wir es hingekriegt haben und dass wir es glaubwürdig hinbekommen haben, unsere Vorstellung, und die ist dann einfach in das ganze Spiel mit einbezogen worden, ernst genommen worden und hat dann in welcher Form und an welcher Ecke da jetzt dieses gemacht worden ist oder der Seminarplan und so weiter. Im Wesentlichen ist der Seminarplan natürlich gemacht worden, aber die Streckenführung, und so weiter nicht. Also das sind da gehört natürlich, also wie gesagt, nicht nur der Ring dazu, sondern dazu gehört eben einfach die Frage der Durchlässigkeit der Altstadt.
Aber durch den Einsatz der Altstadtfreunde konnte das schon
zum ist das, natürlich ist das so umgesetzt worden. Mhm. Nicht wahr? Die Martin-Luther-Straße ist das Beispiel, das ist noch ausgebaut worden, vierspurig. Mhm. Aber damit war Schluss. Es ist dann nichts weiter gemacht worden. Es sagte ja, das ist vielleicht, wenn Sie sowas vorführen wollen, ist das vielleicht ein interessanter Knotenpunkt. Das heißt, hier war bereits der Anfang gemacht worden, die Straße auszubreiten, auszudrücken auf vierspurig. Aber die sechsspurige Auffahrten zur Brücke selber und die Brücke vierspurig zu machen, ist eben schon nicht mehr gemacht worden. Da sind unsere Vorstellungen bereits akzeptiert gewesen und man hat sie dann also, wie gesagt, aber dann eben, darauf kann man ja wunderbar hinweisen mit den Bürgersteigen, ja. Das ist ja eine wunderbare Geschichte, da kann man wirklich zeigen, mit welcher Hinterhältigkeit dann auch von Seiten des Stadtrats und von solcher, oder vom Stadtbauamt, nicht wahr, da gearbeitet wird, nicht? Bauen dann eben einfach die Brücke, da brauchen wir keine neue Planung und dann brauchen wir einfach die Bürgersteige breiter und wenn es dann passt, dann hauen wir die Bürgersteige weg und machen die Straße dahin, nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles, glaube ich, passiert. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass da jetzt noch jemand herkommt und da, abgesehen davon, der Verkehr ist ja, für den Verkehr reicht das ja alles. Das alles wäre notwendig gewesen, wenn man eben diese vierspurige Straße eben dann weiterhin nach Norden ausgebaut hätte, nicht wahr, bis zum Autobahnring und so fort und so fort. Und das ist ja alles eliminiert inzwischen und man hat andere Wege und andere Lösungen gefunden.
Und wer jetzt in diesem Zusammenhang auch diese Donauuferstraße Thundorfer Kepler geplant gewesen, oder war das für
genau, die war, nein, die war genau da im Zusammenhang damit, also der innere Ring. Der damalige, jetzt frag mich nicht, es gibt zwei Verwaltungsbehörden, die für den Wasserbau und für die Donau zuständig sind. Wie die Behörde meines Freundes Dieter, ich komme noch auf den Namen, heißen auch ein Oberstadtbaudirektor, oder nicht Stadtbau, sondern Oberdirektor von was weiß ich, jedenfalls ein Architekt, Wasserbauarchitekt und so weiter. So, und die hatten also genau vorgesehen, die Kepler-Thundorfer Straße in einer Richtung Einbahnstraße und die zweite Straße, die Gegenrichtung, in die Donau rein, unter den ersten Joch durch, eine Wanne bauen unter dem ersten Joch, und da sollte die Straße, die Gegenrichtung drin liegen. Da habe ich zu meinem Freund Dieter gesagt, sag mal, bist du verrückt geworden? Wie können wir das, so weit geht doch gar nicht. Ja, warum denn nicht? Und so. Also der war, Mensch, wie heißt der? Dieter. Vielleicht kommt meine Frau nachher noch zurück, dann kann ich die nachfragen. Ich vergesse also diese Namen, der ist schon lange, lange tot, der gute Dieter. Und, aber das der Chef, der zuständige Chef, der sagt mir, ich mache ihm die Vorhaltung, weil ich kannte ja damals also wirklich Gott und die Welt. Bin zu ihm hingegangen und sage, Dieter, das können wir doch nicht machen. Wir können nicht die Steine an der Brücke stellen, sondern das vor, da wolltet ihr eine Straße unten reinbauen. Das geht doch gar nicht. Na ja, warum denn nicht? Das ist überhaupt kein Problem. Der sah also kein Problem da drin. Nicht, also solche Dinge muss man sich voll, so sah das aus, nicht? Und gut, also das haben wir dem auch. Mensch, mir liegt der Name auf der Zunge, mein Freund Dieter. Naja, es ist egal, wenn man so einen Namen auf der Zunge hat, man kann nicht ausspucken. Jedenfalls, also das nur also zur Thundorfer Keplerstraße, dass das also eben tatsächlich so vorgesehen war, zweispurig.
Und dann habe ich noch mal eine Frage. Hängt diese Straße dann auch mit dem vorgesehenen Abbruch vom Sauseneck zusammen oder war das eine andere Straße?
Nein, das ist ja, das ist eine.
Na,
das Sauseneck liegt ja in der Straße, nicht?
Ja, eben. Drum wollte ich jetzt wissen, ob das damit zusammenhängt oder.
Nein, das Sauseneck ist noch aus einem anderen Grund zur Sprache gekommen. Und das haben wir auch fürchterlich gekämpft, um Sauseneck. Das Sauseneck ist doch die kleine gotische Bau mit dem Kultdach,
genau.
Nicht?
Mhm, genau. Ja. Ist so über vom Stadtentwickler.
Ja, und der Inhaber, das war also ein alter Mann, verbohrt und verkalkt und so alte Leute reden über alte Leute immer so.
Meine Oma macht das auch so.
Macht das auch so? Ja. Also prima. Ist die Oma nett, ja?
Ja, das ist nett.
Ja, das ist ja gut.
Ich weiß
gerne, aber mit netten Leuten verglichen zu werden. Na gut. Also, ich weiß natürlich den Namen von dem Mann auch nicht mehr.
Egal.
Und der ist auch gar nicht so wichtig. Und der Mann wollte also sein Haus abreißen. Und dann haben wir also gesagt, unmöglich, das geht nicht, und aus Substanz und so weiter. Und wenn das weg ist, dann fehlt eben einfach, das ist wie ein Gebiss, nicht wahr, wo plötzlich ein Zahn rausgeschlagen wird und so fort. Und dann haben wir Begehungen gemacht. Ich sehe das noch wie heute, ich bin auch dabei gewesen. Muss man sich vorstellen, die Decken von den Zimmern, die waren 2,10 Meter hoch, das habe ich noch in Erinnerung. Ich, also, ich war damals 1,76, bin jetzt etwas kleiner geworden. Das werden Sie merken, wenn Sie älter werden, so alt wie ich, dann sind Sie...
Ich bin doch schon so klein.
Dann sind Sie, ja, dann werden Sie noch kleiner.
Und, dann werde ich immer noch größer sein. Ja, so
erzählt ihr mir. Sie werden auch kleiner, also wir alle. Wir
schon,
alle.
Aber wenn sie gleichzeitig auch kleiner wird, bin ich trotzdem noch kleiner.
Naja, okay. Und dann haben wir mit dem verhandelt, der war von einer Sturheit, die also unbeschreiblich ist. Und wir haben also hin und her und her und hin und das war also, zunächst mal haben wir also immer auf Zeit gespielt, dass der also nicht anfängt abzureißen. Denn wenn du da einen Stein rausnimmst, dann bracht das ganze Ding zusammen. Und dann wurden andere, dann starb der. Oder er musste gehen, also aus Altersgründen ins Altersheim. Er verschwand jedenfalls eines Tages. Und dann wurde eine einvernehmliche Lösung mit der Stadt gefunden, die also das in dem Fall das auch so sah, dass also dieses Haus erhalten werden musste. Und die hat, das hat dann meines Wissens die Stadt, ich weiß es nicht mehr wer, aber meines Wissens die Stadt saniert.
Ach so, aber der Inhaber wollte das, weil ich glaube, in dieser Altstadt-Freunde-Chronik steht eben, dass das Sauseneck und der gesamte Straßenzug für eine Straße parallel zur Donau weichen sollte.
Ja.
Und die Stadtbau GmbH hat dann das Haus von der Stadt übernommen und wollten es dann ja abbrechen oder so, wenn sich kein Käufer findet. Und der Dr. Kremmer hat sich dann dafür eingesetzt und hat dann dafür gesorgt, dass das Haus von der Familie Fritz gekauft worden ist.
Philipp.
Fritz. Die, glaube ich, denen gehört das jetzt noch, oder?
Das jetzt um diese
Kneipe drin. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das mit dem Ersatzweise für die geplante Ortsumwandlung, die vierspurige Straße, das ist schon richtig. Denn die Straße wäre ja damals weitergegangen, nicht da oben, wo sie jetzt läuft,
ja.
Thundorfer Steppe, sondern die wäre unterhalb, also da, wo jetzt die ganzen Parkplätze sind.
Ach, an der Weinlinie.
Direkt an der Mauer, nicht? Da ist doch dieser der ziemlich breite Platz, nicht wahr? Bis zur Donau hin. Da ist ja beinahe Platz für zwei Straßen. Jedenfalls, da wäre die eigentliche Straße vorgesehen
so.
Gewesen. Ja, da kommt ja meine Frau.
Ach, wie geht es denn?
Hallo.
Wir sind zum Alkohol übergegangen, Marianne. Das
zum
ist,
Alkohol seid ihr übergegangen.
Das ist besser.
Na, das ist ja was.
Weil sie sich selbst natürlich.
Na, jetzt kann mich ja hier auch hersetzen. So,
ja.
Greifen Sie hier auch ein bisschen zu, gell?
Mach mal.
Macht er.
Warte mal, wir können mal gleich fragen. Der Dieter, wie hieß denn der mit Familiennamen?
Der Dieter denn?
Der Dieter vom Wasser- und Schifffahrtsamt.
Sunkel.
Sunkel hieß er, ja. Dieter Sunkel.
Okay. Sunkel.
S-U-N-K-E-L. Dieter Sunkel. Und die Position kann ich Ihnen auch noch genauestens beschaffen. Die könnte uns die Anita sagen. Der war Chef vom, ja, Wasser, wie hieß das Amt genau?
Wasser- und Schifffahrtsamt.
Ja, das glaube ich nicht, Marianne. Da gab es ja zwei, Wasser- und Schifffahrtsamt, richtig. Und dann gab es das Wasser- und Kanalbauamt oder was weiß der Teufel, wie die sich damals nannten.
Und was hat
ja, du, die müssen ja, die, wenn die jetzt hier, so geht das nicht, das muss stimmig sein.
Aber Hauptsache, wir haben den Namen, dann können wir
ja. Ja, also weil ich erzählt habe, Dieter Sunkel war ja durchaus, für den war es selbstverständlich, dass durchs erste Brückenjoch, die gegen oben führt die eine Straße in der Richtung und dann Brückenjoch die Straße in der anderen Richtung, die Thundorfer Keplerstraße. Ja. Und dass ich ihn erst darauf merkwürdig gemacht habe und er also basch erstaunt war, du kennst ja unseren Freund Dieter, wenn du mit dem mit solchen Sachen kamst, der war also vollkommen, ja, nun also und so weiter, und aber sowas dürfte nicht schreiben sollen. Der Mann ist tot und seine Frau ist auch tot und Ehre seiner Asche. Aber wie gesagt, das sind so die Sachen gewesen, nicht, mit denen wir hier zu kämpfen hatten.
Und der Klaus Kaspers hat noch erzählt, da war so eine Art Hausbesetzung dann im Sauseneck. Das war schon zum Abbruch freigegeben. Also so, irgendwie so eine Geschichte hat er uns erzählt.
Also das kann schon sein, dass er das gemacht hat, da war ich nicht involviert.
Okay, dann.
Da war ich nicht involviert.
Haben wir wohl gehört mal, aber...
Ja, also jedenfalls, also mit dem Sauseneck hat es einen Haufen Kleinkrieg gegeben, ja. Aber wie gesagt, alles in allem ist das so verlaufen, so wie Sie sich da gerade vorgelesen haben. So irgendwie wie Hornberg, der alte Herr ist weggekommen, aus welchen Gründen, weiß ich nicht mehr. Dann.
Der Dieter?
Nein, Marianne, das Sauseneck, das ist doch dieses, so, ja, dieses kleine, so. Die kleine Häuschen da, dieses Eckhäuschen.
Ja, das weiß ich schon.
Und dann nur noch mal kurz diese Ortsvorschrift.
Ja.
Ist das das gleiche wie die Altstadtschutzsatzung?
Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die Ortsvorschrift, die ist von uns entwickelt worden. Aber
genau, weil das steht da drin mit der Altstadtschutzsatzung.
Mhm, ja.
Wann ist denn das Heft rausgegeben worden?
95.
Oder? 95, ja.
Ich glaube 95.
Weil das hört sich irgendwie beides so ähnlich an und irgendwie.
Ich kann ich nicht sagen. Was? Ich habe den höre ich jetzt über den Begriff für das erste Mal.
Aber die Inhalte sind relativ ähnlich. Also was jetzt Fassadengestaltung anbelangt,
ja,
oder
ja.
Wo Reklameschilder angebracht werden dürfen.
Ja. Also die Ortsvorschrift ist ja klar, die musste nach unserer Ansicht erstellt werden. damit die Leute eine Rechtssicherheit haben. Also die Leute, sprich die Hausbesitzer, die bauen wollten, sanieren wollten oder neue Investoren, die ja wissen mussten, wo und wann und mit wem und was legen sie ihr Geld an.
Materialgerechtigkeit,
aber
Flächennutzungsplan. Habe ich die Ortsvorschrift dabei? Ich muss mal schauen.
Aber die blieb jedenfalls für Jahre dann gültig. Also für die.
Sie ist so, solange ich mich damit befasst habe, ist die gültig gewesen. Mhm. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie irgendwie außer Kraft gesetzt worden ist.
Ja, nee, dann ist es das schon. Und ich glaube, das ist erst nach 40 Jahren oder so, vor kurzem oder so, überarbeitet worden. Aber dann ist das.
Naja, Überarbeitungen wird es mit Sicherheit Überarbeitungen gegeben. Wollte ich jetzt gerade sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die immer noch den gleichen Wortlaut hat. Aber rein aus der Erfahrung sage ich jetzt, die wird sich der Zeit angepasst haben, ja, nicht? Und den Notwendigkeiten angepasst haben.
Und Ihr Nachfolger. Der Herr Porschet, wer war
Porschet
genau oder was hatte der?
Was er war?
Ja.
Also der war der Chef des staatlichen Hochbeamtes in Regensburg.
Ah ja.
Der hat ja diesen 73er Bericht, den Sie gelesen haben, den hat er schon unterschrieben. Das war direkt, er hatte von mir 73 die Sache übernommen, im Grunde genommen. Deswegen habe ich das bei mir liegen, betrifft der Inhalt meiner Arbeit. Mhm. Nicht, deswegen habe ich ihn bei mir noch liegen gehabt. Wollte mich nicht mit falschen Federn schmücken, mit fremden Federn schmücken.
Machen wir nicht.
Das andere war danach. Dann noch mal vielleicht zum Neupfarrplatz.
Mhm. Ja.
Ja. Also und den Arnoldsplatz ist auch noch ein bisschen.
Aber Arnoldsplatz, glaube ich, war.
Das ist dann schon später.
Das
irgendwie
war später dann schon, ja.
Ja, Arnoldsplatz, mit dem Arnoldsplatz habe ich nur insofern zu tun, ich habe das ja neulich erzählt, als ich mit dem Architekten Karl Schmidt, ein Rencontre hatte, des Hauses wegen, das ja da vorne an der Ecke.
Die Apotheke.
Mhm. In dem die Apotheke ist, ja.
Das war zu Anfang, ja. Ist so ein Bunker, jetzt sieht man es gar nicht mehr.
Man hat sich dran gewöhnt, nicht? Stell dir mal vor, wie wir gegen die gegen unsere Freundin.
Die Rommeler-Inge,
die hat ja sich noch von Jo Lindinger beraten lassen. Aber ich meine jetzt das Haus von.
Von der Schreiner.
Von der Schreiner, ja. Meinen Namen sind meine Schwachstelle. Ja. Mit der Schreiner, was haben wir gegen das Schreinerhaus opponiert? Heute sieht das überhaupt keiner mehr, weil das hast dich dran gewöhnt, nicht?
Ja, das stimmt. Es gibt Hässlicheres.
Ja.
Für uns war das damals ein Kriegsbunker, ein Betonbunker, nicht, weil der da gebaut worden ist. Aber wie gesagt, inzwischen sieht das keiner mehr. Ich bin mit den Schreiners, mit dem verstorbenen Schreiner und also auch mit der alten Dame, sind wir gut befreundet oder gut bekannt. Und wir sind also ein Herz und eine Seele. Ich würde also ihr keine Schwierigkeiten mehr machen. Aber auf der anderen Seite, das Nonplusultra ist es nicht. Ne?
Nee.
Also da kann man nun sagen und reden, was man mag, nicht?
Jetzt stört uns der Brunnen hier vorne.
Ja, vor allen Dingen in diesem ganzen Geviert, Häusergeviert, passt denn nicht, aber nicht um die Bohne passt das da rein, nicht?
Na, der hier vorne an der Maximilianstraße, wo der hinkommen sollte.
Der Europabrunnen,
ja,
oder?
Nicht, also die sind doch nicht normal.
Also das, was da jetzt ist, was sich ja Kunst im öffentlichen Raum schimpft,
das ist ja unglaublich. Tobias hat mal diese Sperrmüll am Anfang.
Ja,
so sieht's auch gedacht, aus. Die haben das da was abgestellt. Ja. Und haben immer drauf gewartet, dass die das ja mal wegholen. Nicht? Fürchterlich. Heute hat der Nick im Filter, lesen Sie den Filter manchmal?
Ab und zu, ja.
Da hat er heute gerade einen Artikel drüber geschrieben, über den Brunnen da.
Aha.
Und der ist ganz interessant. Müssen Sie sich mal, die liegen ja überall auf, die Filter. Ja. Aber jedenfalls ist es doch Wahnsinn. Da gehen die mit ihren Skatern da und Bums und.
Also komische Geräusche irgendwie, so, aber dieser Künstler, der das gemacht hat.
Ja, also ist ja wirklich. Der war im Museum. Das gibt's doch nicht normal.
Der wirkt etwas verwirrt.
Ja. Der ist schon ziemlich verrückt. Und dann muss ich ja auch sagen, in der Roten Hahngasse, das stimmt ja auch, dass da dieses schöne alte
das
Haus.
Das Fachwerk?
Ja, wir sind vorbeigelaufen, ja. Hast du das gesehen? Wir haben das Fachwerk weggemacht.
Verrückt,
das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie Wärmeschutz oder also Dämmung irgendwie, das schaut aus.
Na.
Wahnsinn.
Also ich habe den Artikel heute gelesen, das ist ja heute auch
in der Mitte. Ja, das mit dem Fachwerk da, mhm. Ja.
Das ist sowas von kleinkariert. Da stellt dann irgendjemand im Bauamt stellt dann fest, so, Denkmal, hier in dem Fall ist die Denkmalpflege. Und sagt, ja, Fachwerk, das gehört ja hier nicht her.
Naja, also ja,
was soll denn der Quatsch, wenn das der.
Ja.
Nicht, der hat das nochmal schön gefunden, hat er mit dem Fachwerk. Das ist ja keine Fassadengeschichte, sondern ist ja wirklich verbaut,
ja, eben.
Das Fachwerk.
Ja, ja, klar.
Also.
Man hätte auch sagen können, ja schön, dass wir so ein Einzelstück in Regensburg haben. Ja?
Naja,
aber
klar.
Stattdessen, das könnte man nicht her. Also
naja. Dafür
haben wir jetzt
über das Haus in der, da vorne haben wir auch immer noch dieses Fachwerkhaus in der gegenüber von der Landesbank.
Ja, ja, das wo der früher der Haupt.
Der war da früher drin.
Laborn drin war und so weiter. Wo jetzt diese Teestube drin ist.
Ach ja, das Teehaus ist da.
Das Teehaus, richtig.
Der Bachfischer.
Das ist ja
stimmt,
auch ein Fachwerkhaus.
Ja. Die Rückseite Goldenes Kreuzes.
Mindestens schon zweimal kritische Artikel im Lauf der Jahre. Ich war gegen dieses Fachwerkhaus.
Na,
das gehört ja nicht her. Und was?
Also,
Mann, haben die Sorgen. Also,
als ob das nur schöner aussieht, wie es da jetzt glatt und mit den Fenstern und. Also,
das ist jetzt einfach irgendwie nicht mehr individuell.
Nee,
es hat
gar
überhaupt
nichts.
Keinen
Aussage.
Ja, gar nichts.
Nee.
Nichts sagen.
Ja, schlimm.
Ja.
Also, was haben wir gesagt, der Fahrplatz?
Also, ich störe euch, ich gehe wieder.
Nicht stört überhaupt nicht.
Also, ich muss nochmal von meiner Seite aus auf eins merkwürdig machen. Wenn ihr eine Chronik schreibt, dann ist es. Entschuldigung, habe ich Ihnen.
Nee, ich habe noch nicht Fische hier.
Ja, wenn ihr eine Chronik schreibt, dann biete ich freundlich diese unterschiedlichen Arbeitsmethoden, die wir hatten. Unter meiner Leitung von Beginn an, das seht ihr ja bereits in im ersten Jahresbericht, der da vorliegt, diese Gliederung in Arbeitsteams, die ist mir ganz, ganz wichtig. Das war wirklich unsere Überzeugung und wir haben auch so gearbeitet. Das Ganze ist durch diese Art zu arbeiten, das ist sehr schwerfällig geworden ist. Wir sind ja alles Leute, die in diesen Teams vertreten sind. Sind ja alles Leute, die ein gerütteltes Maß an Arbeit haben. Sind ja alles Leute, die im Berufsleben stehen und so weiter. Egal ob als Architekten oder Ärzte oder Rechtsanwalt oder was auch immer. Aber die haben sich ihre Zeit abgerungen und haben sich also für dieses und jenes Objekt stark gemacht. Meine Arbeit war es nachher, irgendwelche Schriftsätze anzufertigen oder mit Hilfe von anderen Leuten noch. Da war, wie gesagt, meine Freundin Lotte Sterr unersetzlich, die das gar alles umgesetzt hat. Ich muss ja dann jemanden haben, der mal sowas diktiert und der das dann schreibt. Und, das ist ja alles Sisyphusarbeit. Und das ist also, wie das gemacht worden ist, das steht in diesem Bericht ja drin. Und im Gegensatz, Borchert gliedert ja diesen 73er Bericht, den er unterschrieben hat schon, auch noch nach den Grundsätzen, die ich eingeführt hatte. Und danach ist dann, wie gesagt, die Haltung gekommen, dass man gesagt hat, das geht so nicht, wir sind zu schwerfällig, wenn wir in diesen Teams arbeiten. Wir haben nicht die Power und das muss mehr spontan gehen, in Form von Eingaben, in Form von Gesprächen, in die man die einzelnen verantwortlichen Leute zieht und sie per Gespräch mehr oder weniger überzeugen davon, dass das, was wir machen, richtig ist. Wichtig ist immer wieder die Voraussetzung, die ich jetzt schon jetzt das zweite Mal erwähne heute, dass wir das Ohr der Stadt hatten. Und das Ohr der Stadt war damals Schlichtinger. Und über Schlichtinger, das schleift sich ja ein, sind es nachher andere Gremien geworden, die uns dann gehört haben und die man ansprechen konnte. Und also das waren einfach die Voraussetzungen, dass man überhaupt in Gang kam, dass man glaubwürdig wurde. Wir haben da, mit dieser Arbeitsmethode auch, wie gesagt, die ersten Arbeiten durchgezogen und haben die ersten Erfolge gehabt in Form von zunächst mal von Verhinderungen. Es ging ja nicht in jedem Fall zunächst mal darum, was Neues zu machen, sondern es ging darum, zu verhindern. Und Sie können ja mal einen Stadtratsbeschluss verhindern. Das geht nicht. Ein Politiker wird niemals etwas zurücknehmen, was er mit Ja beschlossen hat. Das ist ein Prinzip. Und deswegen, und diese Straßenführung, die ist nie zurückgenommen worden, sondern sie ist nur zurückgestellt worden. Natürlich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, aber nicht das Prinzip. Ich, der Stadtrat, habe beschlossen und ich nehme nicht zurück. Es war richtig, dass ich das beschlossen habe. So ist das. Und wenn, ich sehe das ja mir an. Wenn jetzt der Gabriel beispielsweise mit den Grünen an die Regierung kommt, ob er das wahrmacht, was er verkündet hat, dass er die Atomgeschichten also sofort wieder rückgängig macht. Das sind ganz schwierige Sachen, die da, weil da Verträge vorliegen und so weiter und so weiter. Aber gut, das soll jetzt nicht unsere Sorge sein.
Gut, also Goldener Turm war auch später, gell? Also das war mit dem Bürgerfest.
Ja, Goldener Turm kann ich nicht mehr viel zu sagen. In der Sache Goldener Turm haben wir nicht. Ich weiß, dass wir uns darum gekümmert haben und dass wir gesagt haben, also hier.
Der Bürgerfesterlös sollte für den hergenommen werden.
Wer sollte hergenommen?
Der Bürgerfesterlös vom ersten Bürgerfest, oder? Oder vom zweiten?
Sollte vom ersten Bürgerfest, um gewisse Sanierungen vorzunehmen. Das ist auch, glaube ich, gemacht worden. Aber dafür ist dann schon Porsche. Dafür ist Porsche zuständig. Das ist nicht mehr mein Ressort gewesen.
Dann hinter der Grieb, aber das stand da eh recht gut drin.
Da wollte ich noch mal fragen, weil ich mir das, also dieses Haus der Begegnung vor und hinter der Grieb.
Ja, das war eine wichtige Sache, ja.
Also ich muss jetzt wirklich blöd fragen, aber existiert es in der Form noch?
Ja.
Was die heute da in dem Haus machen, weiß ich nicht.
Also ich weiß, wie das drinnen ist oder wie?
Ich weiß von der Katrin, also ich weiß von einigen, zum Beispiel von den Historikern, das sind ab und zu Veranstaltungen. Mhm. Ich habe ja Archäologie gemacht, da war auch mehr Veranstaltungen.
In dem Saal da, oder? Also das ist aber dann im Vitus.
Genau. Und also ab und zu sind sie, also von der Uni schon so Sachen drin. Aber ob da jetzt noch Gastprofessoren wohnen?
Da müsste man sich mal bei der Uni, in der Uni erkundigen.
Aber es heißt schon noch Haus der Begegnung, glaube
ich. Ja, ja, schon. Sagen Sie mal, Haus der Begegnung hinter der Grieb oder so.
Aber das war eine urkomische Geschichte. Da hatte sich die Stadt und vor allen Dingen die Universität vergaloppiert und hatten also großzügig erklärt, nicht wahr, auf Hilfen von außen nicht angewiesen zu sein und man weiß überhaupt nicht, ob das einen Sinn hat und so fort. Und wir haben dafür plädiert, dass dieses Haus der Begegnung dort installiert wird, weil das eben, wie auch in meinem Bericht drin steht, eine Art Hausburg war mit dem großen offenen Innenhof. Ihr kennt ja diese vor und hinter der Grieb. Und uns schien das eine großartige Geschichte zu sein und wir haben uns intensiv dafür eingesetzt. Ich hatte zufälligerweise Also zuständig war und diejenigen, die man vor den Kopf gestoßen hatte seitens der Stadt und der Uni, das war die VW-Stiftung.
Die VW-Stiftung, weil man die Zuschüsse nicht gibt.
Weil man die Zuschüsse ja, nicht haben wollte oder was weiß ich. Und ich weiß jetzt nicht, gar nicht mal warum, ob da Auflagen waren, die die Stadt nicht erfüllen wollte oder die Universität nicht erfüllen wollte. Ich kannte den damaligen Kanzler, König hieß er, ist an und für sich ein sehr vernünftiger Mann. Aber ich weiß nicht, was da gelaufen war. Ich weiß nur, dass der Dr. Schmiedel, das war ein Stadtrat Dr. Schmiedel, der war sozusagen der Kultusminister hier in der Stadt, unter den Stadträten, dass der also eine ziemlich dicke Lippe immer riskiert hatte und zu einem großen Prozentsatz also schuld daran war, dass da diese ganze, dass das eingeschlafen war und dass die VW-Stiftung sich zurückgezogen hatte. So, das ist die eine Seite. Ich kannte meinerseits diesen Dr. Flittner, den Brief habt ihr ja gesehen.
Mhm, genau.
Nicht? Der Dr. Flittner ist der Geschäftsführer der Thyssen-Stiftung.
Mhm.
Und ich bin einer der Hauptverleger der Thyssen-Stiftung. Ich habe also alles, was zum Thema Musikwissenschaft gehört, Musikwissenschaft 19. Jahrhundert. Das sind insgesamt fast über 60 Bände, die bei mir im Verlag erschienen sind.
Mhm.
Und die sind von Flittner, beziehungsweise also von der Thyssen-Stiftung, finanziert worden. So, und wir hatten ein sehr herzliches Verhältnis und konnten sehr gut miteinander. Und da habe ich dem Flittner geschrieben, er möge intervenieren bei der VW-Stiftung, dass das Gespräch wieder in Gang kommt.
Mhm.
Und das war eigentlich also meine Leistung dabei, dass ich dieses Gespräch zwischen Stadt, Universität und VW-Stiftung auf diesem Weg wieder in Gang gebracht habe. Und das hat ja dann, ich glaube, die Summe steht auch da, sind 2,7 Millionen oder sowas, standen da zu Buche. Und die sind ja dann auch in irgendeiner Form verbaut und genehmigt und verbaut worden. Also das war eine harte Sache, bis man das unter Dach und Fach hatte. Und das auf die Art und Weise eben diese alte Bürger, das war ja in dem Fall eigentlich gar kein Patrizierhaus, sondern das war ja eigentlich ein großbürgerliches ein großbürgerlicher Wohnblock. Nicht mal der da dann tatsächlich installiert wurde und dann auch in dem dann gearbeitet wurde, wie weit der heute noch gebraucht wird,
ja,
dieses Haus der Begegnung, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich, weil ich mich natürlich auch schon, wie gesagt, einige Jahre zurückgezogen habe aus der Öffentlichkeitsarbeit.
Aber wie war denn der Zustand des Gebäudes oder was waren die Ausgangssituationen? War das eben auch sanierungsbedürftig oder wollte
ja,
die Stadt
sicher, das war auf der einen Seite sanierungsbedürftig, aber auf der anderen Seite musste es dann für den Zweck, für den es gedacht war, umgebaut werden und arrangiert werden. Ich will nicht gleich.
Gab es vorher andere Pläne vom Haus der Begegnung?
Das weiß ich nicht.
Ach so.
Das weiß ich nicht. Möglicherweise wollte das, glaubte die Universität, ohne dem überhaupt auszukommen. Das kann sein. Aber vielleicht gibt es da in der Universität noch in Akten alte Unterlagen, die darüber berichten.
Mhm.
Das weiß ich nicht. Da müsst ihr noch schauen. Jedenfalls haben wir das also mit Erfolg durchgefochten, dass da diese Begegnungen dann stattgefunden haben und der Bau dann tatsächlich in Angriff genommen wurde. Ich meine, wir haben uns dann um das Detail, wie viele Vortragssäle und wie viele Wohnungen und was weiß ich, das war nachher nicht mehr unsere Sache. Damit konnten wir uns auch gar nicht befassen. Gottes Willen, nicht? Also ich bin, wie gesagt, ich habe 73 Mal tot vor, dass ich die Sache los wurde. Ich hatte schon, wie gesagt, ich glaube, habe das schon erzählt, 1970 hier eine neue Abteilung aufgemacht in meinem Verlag, eine pädagogische Abteilung. Die kostete erstens Millionen, die ich investieren musste, und dann natürlich entsprechend Arbeit. Und dann findest du nicht so schnell die ganzen Arbeitskräfte, und die dann wirklich in der Lage sind, solche Programme durchzuführen. Also ich hatte wirklich andere Sachen um die Ohren, als mich nun also im Detail, nachdem ich mich jahrelang um die Altstadtfreunde gekümmert hatte, das weiterzuführen. Das ging einfach nicht mehr.
Aber ich weiß, dass es Studentenwohnheim ist noch.
Das müsste noch
ja,
drinnen sein.
Ja, richtig, da war noch Studentenwohnung drin.
Das ist immer noch.
Das ist immer noch.
Das ist immer noch.
Das ist immer noch.
Wenn man im Hof ist, in diesem
Längstag. Naja, also jedenfalls ist es noch, mit anderen Worten, es ist doch noch,
also schon noch
irgendwie im Regie der Universität. Ne?
Das auf alle Fälle, ja. Und Studentenwohnheim und Vortragssäle sind sicher drin, ja. Ja, und dann der Neupfarrplatz nochmal.
Und was ist dann? Und
der Neupfarrplatz, da gibt es jetzt mehr Baustellen. Da haben wir ja den Kaufhof. Ja, da haben wir mehr Sachen, ja. Gut, das Denkmal ist später.
Da war doch auch irgendwas, wenn ich das richtig verstanden habe, da ging es doch dann auch um eine Untertunnelung. Kann das sein?
Nee, ja, war auch vorgesehen.
Eine Straße und eine Untertunnelung war auch mal Thema.
Ja, das hing alles mit dieser blödsinnigen Ost-West-Verbindung zusammen. Oh. Ihr müsst euch mal vorstellen, der ganze Verkehr über den neuen Fahrplatz. Also es war ja einfach so unsäglich.
Ich finde das unvorstellbar. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, heute kann sich kein Mensch mehr vorstellen. Nicht? Das ist damals alles ernsthaft erörtert worden. Nicht? Und aber sagen wir mal, das, was wirklich akut war, was bekämpft werden musste oder bearbeitet werden musste, das war die Frage Alte Wache. Das ist das, was ich schon erzählt habe. Das hat damals für uns eine große Rolle gespielt, weil wir die Alte Wache als einen Trumpf ausgespielt haben, mit dem wir die Kaufhofgruppe veranlasst haben, von dieser Häkelstrickweise Abstand zu nehmen.
Knickeck.
Knickeck.
Ihr schreibt das richtig. Also Knickeck, Sache auf der Front, nur auf der Front neuer Fahrplatz Abstand zu nehmen. Mhm. Denn sonst haben sie das Ding ja in der Faulengasse und so weiter, ist das ja angebracht worden, diese Knickente. Knickend.
Von Eiermann.
Ja, genau. Vom Professor Dr. Eiermann, ja.
Genau.
Ja, typisch. Eiermann. Wie kann man Eiermann heißen?
Aber die Stühle sind schön von ihm. Die Eiermann-Stühle. Kennen Sie die?
Die Eiermann-Stühle?
Ja, die er entworfen hat.
Wo stehen denn die?
Die stehen zum Beispiel in der Pinakothek der Moderne in München.
Und die sind gut?
Die sind gut.
Ja. Bring mir mal ein Foto mit. Wahrscheinlich kenne ich sie, ich weiß jetzt bloß nicht, wie
hab's da überhaupt. Mach ich.
Ja, was sonst, die sonstigen Dinge, ist es immer wieder, mein Freund Walter Zacharias und Karl Schmidt, der Architekt Karl Schmidt, das waren die beiden Haupttriebfedern, in Bezug auf die Neugestaltung des Platzes. Mit der Neugestaltung des Bodens und der Beauftragung von Karajan für diese Begegnungsstätte. Bloß der Kardinalfehler, der gemacht worden ist, halt richtig, ist immer, wenn je länger du redest, desto mehr. Er ist eher Sturm gelaufen. Das war ich persönlich sogar, dass wir Sturm gelaufen sind gegen die Verlegung des Brunnens. Man hat doch den Brunnen, der da war, den Barockbrunnen ist das ja nicht. Oder Renaissancebrunnen ist der
das war Brunnen, vorher Kopfsteinpflaster am Neupfarrplatz. Ach so, der Brunnen, ich habe Boden verstanden.
Der Brunnen, der also in der auf der Westseite steht von
nicht? Da, also wo das Café
Brunnen,
heute ist.
Diesen Brunnen, das muss man sich nur Folgendes vorstellen. Der Brunnen ist verlegt worden zugunsten des Karajan-Denkmals. Um etwa.
Stimmt. Die haben ja den Brunnen dahin gemacht, wo die Synagoge war. Das hat ja der Egenhard letztes Mal gesagt.
Da stand der Brunnen.
Genau.
Der stand genau über der Synagoge. Und daraufhin hat man gesagt, da muss da weg. Das ist also entwürdigend und so weiter. Und auf dieses alte, auf die Stelle, an der das, unter der die Synagoge lag, kommt das Karawandenkmal. Mhm. Und den Brunnen, den schieben wir weiter nach, den geben wir zunächst mal einen anderen Platz. Und dann haben diese Deppen, das muss man schon dazu sagen, die haben nichts Besseres gewusst, als diesen Brunnen in das Ende der Gesandtenstraße zu schieben. Wie ein Sektpfropfen stopften die in die Gesandtenstraße den Brunnen rein. Das ist doch geradezu hirnrissig. Wie kann man, dadurch haben wir hier eine Folge, hier ist die Kirche zu Ende, 10 Meter weiter beginnt Karawan und nochmal 10 Meter weiter der Brunnen. Jedes Objekt für sich braucht Raum.
Darum schaut der Brunnen so, ich wusste das nicht, dass er verlegt worden ist, aber er guckt, also er wirkt.
Der passt da nicht hin.
Der wirkt, kann ja gar nicht wirken. Gestört, ja. Nicht, die Hauswände sind ihm zu nah, das Karawan-Denkmal, die Straße mit ihrer Verkehrsführung.
Und dazwischen das Café.
Nicht, der hätte vor die Engelapotheke gehört.
Ja.
Da hinten in die Ecke, wo die Engelapotheke ist. Da ist jede Menge Raum. Mhm. Da hat er wunderbar gestanden und drumherum meinetwegen, was weiß ich, Verkaufsstände, Marktverkaufsstände oder sonst was. Das hätte alles fantastisch gepasst. Und der Karawan hätte atmen können und der Brunnen hätte atmen können und so weiter.
Stimmt.
Das ist eine Katastrophe gewesen. Ich habe also dagegen opponiert, aber du bist ja dann Rufer in der Wüste. Jetzt hätten wir die nächste Geschichte ein zum Neufahrplatz. Eines Tages bauen die, ich habe das also ganz grob in der Presse, da habe ich da sogar das geschrieben, bauen die eine Pinkelbude, habe ich geschrieben in der Presse.
Die unsägliche
Pinkelbude, das habe ich ja geschrieben. Es ist ja doch der helle Wahnsinn. Ich, der Musikverleger, lerne von meinen Architekten diese wunderbare Geschichte, die Regensburg belebt. Das ist die enge Straßenführung, die Platzerweiterung, die Straßenführung, die enge Platzerweiterung. Also dieses Atmen eines von Straßen- und Platzgefügen. Das lerne ich bei meinen Leuten, bei meinen Architekten. Und dann baut man in den Durchgang vom Kassiansplatz zum Neufahrplatz, baut man mitten hinein dieses unsägliche Ding aus Metall. Das passt weder vom Material, noch passt es also auch von,
ganz
vom Auftrag her.
Ja.
Überall hätte man das Ding hinstellen können oder unterirdisch machen können oder sonst was. Nein, man stellt so ein Mistding für Millionen, das hat 1 Million gekostet, stellt man da mitten hinein. Und jetzt gehen Sie mal, ich habe das auch in meinen Gesprächen immer wieder gesagt. Ich sage, jetzt gehen Sie mal vom Kassiansplatz auf den Neufahrplatz zu. Dann sehen Sie die Neufahrkirche überhaupt nicht. Nicht? Und je näher du rankommst, desto weniger verschwindet, die verschwindet langsam, nicht? Also, wie kann ein Architekt so ein
Mist. Und vor allem, man braucht es ja auch, was ist drin? Ein Kiosk, ein Telefon und eine Toilette.
Das Telefon ist immer kaputt und die Toiletten sind total verdreckt.
Ja. Super.
Und da kann man in den Kaufhof gehen und den Kiosk braucht auch kein Mensch.
Weil im Kaufhof schon einer ist.
Im Übrigen ist es so, denselben Umbruch. Und ich fürchte, dass das der gleiche Architekt war. Ist passiert mit dem Vorhalle, oder dem Vorbau vom Velodrom.
Mhm.
Das Velodrom ist eine Schande erster Güte. Gehen Sie mal, wenn Sie durch den Gang kommen und gehen auf den Haupteingang zu, dann verdeckt dieses aufgestellte, genau aus dem gleichen so Metallgefüge, das zu dem Bau überhaupt nicht passt, hängt da vorne dran und verdeckt zunächst einmal einen Teil der Fassade. Und je näher du rankommst, nachher ist die ganze Fassade hinter diesem Dach verschwunden, diesem Vordach. Ein Vordach aus Metall verschwindet eine ganze, ja, was ist das für eine Fassade, aus der Gründerzeit. Ich weiß es jetzt selber nicht ganz genau.
Man sieht es ja nicht.
Aber das müsst ihr euch mal anschauen, an dem Gesichtspunkt.
Ich bin schon oft genug davor gestanden. Es ist
eine Katastrophe, nicht? Also solche Bausünden werden also immer wieder gemacht. Und das hier mit dieser Pinkelbude, das schreibe ich also auf die Negativliste der Altstadtfreunde, denn die haben da nicht aufgepasst. Denen habe ich nämlich auch gesagt. Die hätten dafür sorgen müssen, dass das also nicht passiert. Aber das brauchen wir ja nicht in den Bericht zu schreiben.
Schreiben wir nicht in die Chronik, nee.
Abgesehen davon, diesen Einwand, den ich gegen diesen Bedürfnisanstalt da habe, der ist lange nach meiner Zeit, die ist viel später gebaut worden.
Wann?
Weiß ich nicht, habe ich nicht mehr im Kopf. Hm. Also ich meine, 20 Jahre ist er mindestens alt, wenn ich gerade 30 oder so. Aber jedenfalls nicht zu der Zeit, als ich Altstadtchef war.
In den 90ern oder so.
Aber ich bin ja immer Altstadtfreund geblieben. Und deswegen habe ich mich durchaus verantwortlich gefühlt.
Ja, sicher. Also
ja, siehst du, so kommt man von einem zum anderen, nicht?
Ich habe jetzt gerade keine Frage mehr.
Wo wir als nächstes hingehen. Die Gebäude vom Kollegiatsstift St. Johann, war das später Weißbräuhausgasse, Luzengasse? War das auch später? Herbst 1972.
Ja, wollten Sie jetzt nur wissen, wo die ihren Sitz hatten?
Nee, wie war das damals? Also wie waren da die Vorgänge?
Ach, die waren an und für sich. Ich selbst bin ja Mieter. Dieses Haus gehört nämlich dem Kollegialchef hier, in dem wir hier sitzen.
Ah,
Und es sind also sehr, sehr angenehme Vermieter. Jetzt muss man also mal vorne wegschicken. Was wir damals, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das gelesen in meinem alten Bericht, aber was wir da eigentlich für... Können Sie mich noch mal konkreter fragen? Vielleicht fällt mir das wieder ein.
Also ursprünglich hätte da eben ein viergeschossiger Geschäfts- und Bürobau errichtet werden sollen. Dann haben sich die Altstadtfreunde eben dagegen ausgesprochen, haben sich mit den Stiftskanonikern getroffen und haben eine Sanierung vorgeschlagen. Auf Kosten der Altstadtfreunde wurde dann das Ganze vermessen und auch Kostenvoranschläge und Bauskizzen gemacht. Und dem Stift und dem Bauherrn unterbreitet. Die haben aber abgelehnt.
Also, ich habe das, ja, soweit habe ich das gelesen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich weiß das nicht mehr.
Na gut, mach.
Wir wollen es ja sowieso eigentlich.
Vielleicht.
Hast schon recht.
Mein Gott, was man weiß. Ja gut, und dann haben wir noch zum Schluss eventuell eben, also das erste Projekt, haben Sie ja letztes Mal gesagt, war das Reolin-Gebäude.
Der Brixner Hof.
Genau, der Brixner Hof.
Ja. Naja, das war so, dadurch, dass es ein kleineres Objekt ist, war das relativ schnell zu bewältigen, nachdem man den Hausherrn überzeugt hatte, nicht?
Wann war das ungefähr?
Also, wenn ich Ihnen jetzt, wann ist das fertig geworden?
Circa.
Das zog sich natürlich auch über 2 Jahre hin. Aber es war ziemlich zu Anfang, also 68 oder irgend sowas in der Zeit. Aber das ist vage.
Ja, was wollen wir?
Ich habe Zoom eingeschaltet.
Beutel, da haben wir auch drum gekämpft, ja.
Genau, das wird der Ausgangspunkt. Der hat ja Jubiläum jetzt.
30 Jahre.
Mal schauen.
Dürfen Sie erzählen uns noch, was Sie wollen?
Ja.
Wenn Ihnen noch Geschichten einfallen.
Ja. Ja, inspirieren Sie mich noch ein bisschen.
Das haben wir noch nicht gefragt.
Also die Anfangszeit, da wissen wir jetzt eigentlich relativ gut Bescheid, würde ich
ja
sagen.
Ja, auch aus den Unterlagen von Ihnen kennen wir uns jetzt eigentlich ganz gut aus.
Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Jammer, dass ich die anderen Vorträge da ja für die Jahreshauptversammlung, die Zusammenstellung, dass ich die nicht mehr habe. Hier. Habt ihr mal versucht, den Josef Naumann zu erreichen?
Nee, noch nicht.
Nee. Ist der nicht mehr zu erreichen, oder?
Wir haben es noch nicht versucht.
Wir haben jetzt so viel Arbeit gehabt.
Also ich möchte fast sagen, der müsste die Protokolle haben von denen, oder denn ich habe die Vorträge, die ich gehalten habe, die habe ich alle schriftlich niedergelegt, die sind bis aufs letzte Wort, und die sind bestimmt dort. Sollten Sie die in die Finger bekommen, kann ich Sie nur herzlich bitten, für mich eine Kopie zu machen,
sowieso,
dass ich die auch habe.
Aber was wäre Ihnen noch wichtig, was festgehalten wird oder für die Chronik?
Mir fällt mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal ein.
Ja, wir kommen gerne noch mal vorbei.
Oder habt ihr schon Redaktionsschluss?
Nee, wir haben noch 5 Jahre.
5 Jahre? Gebt mir 5 Jahre Zeit, ja.
Ja, nicht, dass wir Sie zu oft nerven. Also, nicht, dass wir Sie zu oft nerven mit unserer Anwesenheit.
Aber Sie haben ja jetzt die Telefon.
Ich
sag
euch gerne hier, also jetzt mal ohne, ich hab's furchtbar gern, jemanden hier zu haben, mit dem ich mich über Dinge unterhalte, die mir selber Spaß machen. Nicht denn, ich sagte Ihnen schon, also die alten Damen, die meine Frau besuchen, die sind für mich also, ja, nicht weil es alte Damen sind, sondern weil die Themen, die alten Damen drauf haben, das interessiert mich nicht. Ne? Das ist, wissen Sie, das ist so. Nee, das sind durchaus sehr zu respektierende alte Damen, die also durchaus ihre politischen Ansichten haben oder ihre, ich weiß nicht, auch zum Beispiel so ebenso zu solchen Fragen wie Altstadt oder überhaupt die, was geschieht in der Stadt, ihre Meinungen haben und äußern können. Aber